Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Ganz besonders herzlich möchte ich Martina Freude begrüßen. Die hört nämlich heute zu. Das hat sie mir gemailt und dann habe ich mir einfach gedacht, ich begrüße sie mal. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle, Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Ich freue mich noch einmal über meinen Gast Peter Ring. Er ist Ernährungsberater für Hunde. Da wir noch viele Fragen offen haben, lieber Peter, bitte sag ein Hallo zu unseren Hörern und stell dich kurz noch einmal vor.
Hallo, hier ist Peter Ring, immer noch aus Wiesbaden. Freue mich, dass ich auch wieder hier bin, begrüße Sie alle recht herzlich, freue mich auf eine spannende Sendung und wünsche allen Vierbeinern auch viel Spaß.
Super. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Jetzt kommen bald die Weihnachtstage, da können Sie sich das alles anhören. Es gibt inzwischen eine umfangreiche Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Und es gibt hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen. Und nun kommt Hajo.
Da ist er ja. Hallo, hier ist der Hajo. Wie geht's euch denn so, ihr Lieben da draußen?
Hajo, du bist in der falschen Sendung.
Ach so, Entschuldigung. Ja, hallo, liebe Freunde, ich begrüße Sie.
Das war die andere nebenan.
Die sucht den, ne?
Hallo,
wie geht's dir denn so?
Genau, hallo.
Ja, also, ich muss sagen, es geht sehr strack auf den Weihnachtspunkt zu. Also genau diese... Auf Weihnachten geht es zu, ganz strack.
Ganz strack. Hätte ich gar nicht gemerkt.
Aber ich, bei dem Wetter. Ich bin froh, es ist alles im grünen Bereich. Also es gibt keinen Schnee.
Im grünen Bereich, da hast du recht. Alles grün draußen.
Alles grün draußen, es bleibt grün im grünen Bereich. Seid nicht so arg traurig, euren Schnee bekommt ihr schon noch spätestens Mitte Januar. Wollen wir Musik machen oder wollen wir es lassen?
Musik.
Die Beatles kommen mit Lady Madonna, Madonna.
Lieber Peter, in der letzten Sendung hast du uns deinen Werdegang geschildert und wie du Ernährungsberater geworden bist. Wir fassen noch einmal kurz zusammen. Du hast erkannt, wie wichtig die Fütterung für Hunde ist, dass man Krankheiten damit vermeiden kann. Ist das richtig?
Das ist richtig. Die Fütterung ist meines Erachtens fundamental wichtig für das Wachstum der Hunde, für die Erhaltung der Hunde. Bis man das so richtig beurteilen kann, braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen jetzt.
Kann ich. Seitdem ich dich kenne, bin ich sowas von kritisch geworden.
Günstig ist mein Medizinstudium in den 90er Jahren und die viele Erfahrung. Und dann merkt man eigentlich über die Jahre, was Ernährung doch bewirkt. Ernährung also, ist keine Medizin, aber meines Erachtens das wichtigste Therapeutikum, was man mit Tier überhaupt zukommen lassen kann.
Also nicht nur Tiere, sondern auch wir Menschen. Schlechtes
Natürlich
Öl
auch.
Im Auto wird sich keiner leisten. Alle nehmen das beste Benzin, aber wir essen auch ab und zu mal Schrott. Was ist denn Schrott in der Nahrung für einen Hund?
Also, man muss da jetzt differenzieren zwischen Zutaten. Selbstverständlich können auch qualitativ gute Zutaten nicht immer top sein. Ich meine jetzt Getreide. Wenn du beispielsweise bestes Getreide im Bioladen kaufst, dann muss das nicht unbedingt dem Hund gut tun. Die Mischung macht's. Also was unser Tier, unser Hund ist ein Karnivor, lebendes Säugetier, ein Fleischfresser, der sich in der Natur nicht nur von Fleisch ernährt, sondern auch von Kräutern, auch Salze leckt, auch die Innereien seiner Beutetiere frisst, welche Pflanzenfresser waren. Die Verhältnismäßigkeit sollte stimmen. Und das, wenn da die Qualität der Verhältnisse gerecht wird, dann ist das auch eine optimale Geschichte. Wie bei uns. Die Dosierung macht es eben.
Genau. Welche Krankheiten können denn alle kommen durch Fehlernährung?
Allergien. Es können kommen Diabetes, also die Zuckererkrankung. Es können kommen Gelenkprobleme, die sich dann auf Übergewicht grundlegend darlegen. Es können kommen Steine durch hypermineralisiertes Futter. Es können durch zu viele Fette, die im Blut beziehungsweise auch im Harn den pH-Wert verschiebt, können Steine entstehen. Das Spektrum ist Mhm. Riesengroß.
Denkst du, dass die heutigen Hunde empfindlicher sind als früher, die mal so vom Teller sowas gekriegt haben und haben ja auch offensichtlich Jahrhunderte überlebt? Sind die heute empfindlicher geworden durch die Überzüchtung oder durch was?
Irgendwas? Also, das ist eine super interessante Frage. Überzüchtung ist der eine Punkt. Wenn wir dran denken, in den, Anfang, Mitte der 90er Jahre waren die Golden Retriever beliebt ohne Ende. Jeder wollte einen Golden Retriever haben, toller Hund, kommt gut mit Kindern zurecht, ist ein super Familienhund und dann wurde gezüchtet in allen Ländern Europas, auf Deibel komm raus. Hündinnen haben 2-3 Würfe gehabt im Jahr teilweise. Es war einfach nicht mehr mit anzugucken. Die Tiere werden da natürlich auch empfindlicher. Viel zu früh von der Mutter weg. Teilweise hat man mit 5-6 Wochen die Tiere aus Kofferraum verkauft. Das ging ja durch die Presse hoch und runter. Das ist der eine Punkt.
Welpenhandel, ja, der verboten ist jetzt.
Der verbotene, zum Glück verbotene Welpenhandel. Der nächste Punkt ist, weil du das angesprochen hast, früher der Hund, Stückchen Fleisch, Kartoffel gedrückt, Löffel Gemüse vom Tisch. Ja, da hatten wir ein paar Tierärzte in Wiesbaden, die haben davon gelebt, Hunde zu impfen. Nach einer Klopperei, Hunde beißen sich mal ein Ohr zu flicken oder eine Wunde in der im Fuß zu nähen durch die Glasscherbe. Heute hat man eine Wahnsinnsdiagnostik, MRT. Wir haben Sonografie hoch und runter, wir haben Labormedizin, eigentlich genau.
Sonografie ist was?
Ist Ultraschall, also die klassische Ultraschalluntersuchung. Ja. Die gleichen Untersuchungen, Röntgen und so weiter wie beim Mensch. Wo kommt das denn her? Das hatten wir früher gar nicht in der Form gebraucht. Ich bin der Meinung, dass ein Großteil dieser Probleme ausgemacht wird durch zu viel Synthetik, durch zu viel zweitklassige, also entbehrliche Eiweiße in der Ernährung und natürlich Halterproblem. Das haben wir letzte Sendung schon mal angesprochen, für einen Hund ein super Stress ist, wenn ich mir, weil er mir gefällt, heute mir einen Border Collie zulege, dem ohne Aufgabe, in Wiesbaden die Rheinstraße hoch und runter laufen lasse und das war's. Kriegt der Hund kriegt Stress.
Ja, genau.
Die Sensibilität, die potenziert sich. Und das passiert natürlich sehr oft.
Dann fängt er sich an zu kratzen, dann hat er eine Hautallergie, dann geht er zum Arzt, dann kommt der erste Futterwechsel. Und dann hat man so alles falsch gemacht, was man falsch macht.
Und dann kommt eigentlich durch so viele Kleinigkeiten kommt eben was ins Rollen. Das ist völlig richtig. Generell muss man aber auch im Gegenzug sagen, gibt es sehr, sehr viele Züchter, die sagen, ich nenne das jetzt mal auf Qualität, das ist ein Lebewesen, um Gottes Willen, aber ich gehe auf Qualität, ich gebe auch meine Tiere nur an Leute ab, wo ich mir das Umfeld angeschaut habe, wo ich gucke, wie wird er gehalten, wie geht der Gassi, was hat der Mensch überhaupt, was bietet er dem Hund, das soll ja auch zusammenpassen. Also es ist im Prinzip ist das eine Symbiose und das muss halt auch gesagt werden. Da wird sich schon auch drum bemüht. Aber die Masse ist dennoch, ich sag mal, es wird gezüchtet, das muss ich rechnen, Faktor Zeit, Faktor Geld, das muss passen. Und das ist eigentlich, das ist ein Lebewesen, nicht gut und da leidet letztendlich das Tier mit Schmerzen, Juckreiz, mit Blessuren aller Art. Der Besitzer bekommt dann Probleme finanzieller Art, weil eben die moderne Diagnostik viel, viel Geld kostet und der Besitzer hat überhaupt keine Chance mehr nachzuvollziehen, was passiert da, was muss ich machen. Man ist dann auch so in der Geschichte ausgeliefert und besonders auch ältere Leute, Kinderersatz und, die haben dann sehr, sehr viele Probleme.
Jetzt ist da ja noch die Hundesteuer, wird ja jetzt auch noch um die Hälfte raufgesetzt, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Also muss man jetzt sehen, das sage ich jetzt mal vor der nächsten Musik, habe ich jetzt auch gemerkt, nachdem ich jetzt ganz genau hingeschaut habe, durch dich gelernt, jetzt mal genau hinzuschauen, merke ich gerade, wie wichtig die Ernährung ist, dass man da nie so viel Wert drauf gelegt hat. Aber dass man da wirklich für die nächsten 14 Jahre beim jungen Hund füttert und auch in die Gesundheit anlegt.
Das macht sich in jedem Fall bezahlt. Also man muss nicht teuer kaufen, man sollte transparent kaufen. Qualität kostet Geld, Qualität hat aber eine andere Verwertbarkeit. Wenn man Qualität kauft, sich transparent beraten lässt, man sollte das nachvollziehen, man sollte fragen und man sollte auch wirklich auf jedem Etikett, ob das das Leckerli ist, das Trockenfutter oder das Nassfutter, lesen, was ist drin. Und man sollte keine Fragen scheuen. Und wenn man dann ein bisschen in dem Thema ist, kauft man auch, ich sag mal, ein Dose oder ein Glasfutter, was auf den ersten Anschein einen höheren Preis assoziiert, nicht teuer, weil wir eben eine ganz andere Verwertbarkeit hat. Man muss ganz, ganz kritisch sein. Das kann ich nur empfehlen.
Das ist wunderbar.
Dann okay, ja, das ist wirklich hochinteressant, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Diese Sendung, die macht Ihnen wirklich keine mehr vor und keine mehr nach, weil so viel interessante Themen kommen hier. Tja, und Aufklärung hoch 5, ja. Bei mir ist gerade was runtergefallen. Ich denke da an eine Sendung, die liegt ein bisschen zurück.
Runtergefallen?
Ja.
Hört doch auf.
Nein, das sind 40.000 Hautpartikel, die jede Sekunde bei mir herunterfallen. Kannst
du das sehen? Das war die andere Sendung.
Ja, 40.000 Hautpartikel pro Sekunde verliert der Mensch. Mhm. Was bleibt denn da noch übrig zum Schluss? Das frage ich mich wirklich.
Wir.
Oder ist dieses Jahr.
Das war jetzt die Sendung mit dem Mentrailer, der gesagt hat, die Hunde suchen nach diesen Hautpartikeln. Die suchen jetzt nicht die Buttersäure, wie ich immer geglaubt habe, auf dem Boden. Aber das war eine andere Sendung.
Und wer wischt die unten weg?
Niemand.
Okay. Tja, The Creedence Clearwater Revival DCR, ne? Wow, 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 was gewesen. Ja, wie wär's denn, wenn man einfach weiter jetzt ohne Musik.
Du sagst, lieber Peter, dass man Hunde krank, aber auch gesund füttern kann. Wenn du bei einer Beratung bist, welche Unterlagen brauchst du und was liest du daraus?
Also das Wichtigste ist erstmal, Hundehalter und Hund kennenzulernen. Am besten in der gewohnten Umgebung. Mhm. Sich einfach mal ein Bild zu machen, wie wird der Hund gehalten, welche Gewohnheiten haben sich entwickelt, wie wird das Tier gepflegt, was bekommt er zu fressen, wie oft bekommt er wann zu fressen. Das ist erstmal so die Grundlage. Dann versucht man, sich auch ein Bild mit dem zweiten Auge vom Hund zu machen. Ist da ein nervöses Tier? Wie reagiert er? Kratzt er sich dauernd? Welche Auffälligkeiten kommen einem bekannt vor? Der nächste Punkt ist, dass man in aller Ruhe mit dem Halter bespricht, was ist denn los? So, damit ist es aber nicht getan, sondern man sollte herausfinden, was auch getan wurde. Wie wurde behandelt? Wie wurde jetzt ein Juckreiz, der entstanden ist, der gestört hat, Tier und Halter, wie wurde der behandelt? Welche Untersuchungen wurden gemacht? Wurde Cortison bereits gegeben, um einfach einen Juckreiz zu unterdrücken oder eine allergologische Reaktion zu unterdrücken? Oder wurde nach dem Problem gesucht? Sehr oft wurde nicht nach dem Problem gesucht, sondern einfach nur ein Symptom behandelt.
Ein Symptom behandelt ist ganz wichtig, ja.
Genau. Und das ist dann der Punkt. Mir macht es Freude, mich fasziniert es zu fahnden, wo kommt die ganze Geschichte her.
Ja.
So, und das kann man mit sehr, sehr viel Mühe, das ist manchmal auch Sisyphos-Arbeit, kann man das herausfinden, auch wenn man sich die schulmedizinischen Parameter zunutze macht, weil auch organische Grunderkrankungen zugrunde liegen können, weil Laborparameter durch Blutbild einen ganz besonderen Aufschluss aufgeben auf wie funktionieren die Organe, wo hat man einen Schwachpunkt. Und für mich ist es ganz wichtig, nicht nur ein Symptom mit Ernährung zu therapieren, sondern zu versuchen, die gesamte Organik rund zu halten. Also es bringt nichts, ein Symptom zu kaschieren und damit das nächste aufzureißen. Das wird immer schwieriger. Irgendwann hat man überhaupt nicht mehr die Möglichkeit einzugreifen. Hat man schon, aber es dauert lange. Man braucht sehr, sehr geduldig sein. Und man kann sich vorstellen, wenn Leute lange, lange Zeit viel Geld in Tierkliniken ausgegeben haben, dass dann...
Die haben keine Geduld mehr.
Die haben keine Geduld mehr. Das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Und die sagen dann, jetzt wechsle ich schon, ich sag mal, in die naturheilkundliche Schiene. Warum geht das denn jetzt nicht schnell? Man kann nicht, was 5, 6, 7 Jahre sich aufgebaut hat, sich manifestiert hat, wo überall ausgereizte Systeme im Körper sind, das kann man nicht von einer Sekunde auf die andere
Das ist ja bei uns auch nicht. Was
ganz
haben
genau.
wir eine ganz lange Diagnose. Also was mich jetzt auch fasziniert hat, wir hatten jetzt einen Hund bei uns, der hatte ein Superfell, hat geglänzt wie eine Speckschwarte. Das Einzige, was wir gemerkt haben, er hat unglaublich gierig seinen Wassernapf ausgetrunken. Er hat richtig ins Wasser gebissen. Ich habe dann auch gesagt, du, irgendwie Niere kann ich mir vorstellen, guck doch mal. Ja, also er hat eine Nierenbeckenentzündung gehabt, wurde jetzt behandelt, wird jetzt auch, da müssen wir jetzt auch hin und werden dann mal gucken, was wir damit Futter machen können. Jetzt, was sagt eigentlich dieses Fell aus? Stumpfes Fell, trockenes Fell? Ist das dann überhaupt in so einem Fall für dich ein Anhaltspunkt oder sagt das gar nichts aus?
Trockenes Fell sagt in erster Linie ganz viel aus, nämlich da stimmt was nicht. Das kann viele Ursachen haben. Das kann sein, dass eigentlich zu wenig Stoffe, die für optimale Hautversorgung und für ein gescheites Fell verantwortlich sind, fehlen. Mhm. Kann ein Grund der
was
Ernährung sein.
Was ist beim Fell, sind das ja jetzt Fette, gute Fette, Fette oder was
Mineralien,
geht ins Fell?
Vitamin, eigentlich der gesamte Pool, der über die Nahrung aufgenommen wird, kommt auf molekularer Ebene halt auch dem Fell zugute. Mhm. So klassisch bekannt ist, was der Mensch nimmt für die Haare, Biotin ist besonders gut und so weiter. Aber da spielen ja auch noch andere Prozesse eine Rolle. Wie wird denn was wohin transportiert? Mhm. Also es muss schon alles stimmen. Fell allein stumpf muss nicht nur schlechte Ernährung sein, kann ganz viele Ursachen haben. Mhm. Man muss sich stepweise daran arbeiten, dass man das sieht und gegebenenfalls ein Blutbild kontrollieren, ist da alles rund. Der nächste Punkt, was die Sendung auch sprengen würde, ist Allergie. Wir haben einen Allergietest gemacht. Mein Hund ist allergisch gegen Rind, gegen Hühnchen, gegen alles Mögliche. Mhm. Wenn ich das höre, dann stellen sich mir eigentlich schon die Haare.
Aha, da ist eine ganze Menge da bei Peter.
Da ist eine ganze Menge da. Ja. Ich behaupte mal, dass 99,5% der Tiere keine allergologische Problematik entwickelt hat mit den Eiweißen, die wir uns so vorstellen, nämlich Hähnchenfleisch-Eiweiße. Mhm. Wenn das denn im Futter drin wäre, dann wäre das alles auch nicht ganz so dramatisch. Das Problem ist einfach, die Deklaration lässt eben dem Hundehalter nicht die Möglichkeit zu überlegen, was fütter ich jetzt genau, weil Huhn da draufsteht. Was ist denn Huhn? Mhm. Habe ich da Hühnchenfleisch drin? Wenn das der Fall wäre, würde das der Hersteller auch draufschreiben. Mhm. Wenn er nur Huhn draufschreibt, hat er meines Erachtens was zu verbergen.
Ah.
Huhn, klassisch, wie das verwendet wird, ist die Karkasse. Das bedeutet das Gerippe mit ein paar Fitzelchen Fleisch dran und die Häute. Mhm. Das ist für mich Huhn. So, das hat mit Fleisch nichts zu tun. Jetzt teste ich einen Hund, ob eine allergologische Befundung vorliegt und kriege ein Ja. Dann denkt der Hund, der Halter automatisch, ich darf kein Hühnchenfleisch mehr füttern. Versteht aber nicht, dass wenn er wirklich mal kocht, weil ihm der Nachbar gesagt hat, koch doch deinem Hund mal was leckeres Hühnchen. Mhm. Da hat er keinen Durchfall, da hat er kein Problem. Dann ist das weg. Mhm. Also das ist ganz, ganz schwierig zu verstehen. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich überhaupt nicht verstehe, dass zugelassen wird, dass nicht sauber deklariert werden muss. Für mich ist das Wort Huhn keine saubere Deklaration. Mhm. Oder wie wir es im letzten Beispiel hatten, die Sorte 800 Gramm Dose der Firma XY, 800 Gramm drin, Zusammensetzung 4%. Rind, unter anderem Rind, Klammer auf, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreideprodukte und pflanzliche Nebenerzeugnisse. Dass sowas überhaupt zugelassen wird, das finde ich, das grenzt für mich an Betrug und an arglistische Täuschung. Mhm. So. Der Verbraucher sieht in der Werbung, wie toll das ist, und dann fliegen die Fleischbrocken da rum und dann steht der Metzger und schnippelt und macht. Da muss man erst mal hintersteigen. Ja. Was überhaupt, gegen was ist das Tier allergisch? Mhm. Und das ist das Riesenproblem für den Halter. Und jetzt kriegt er das durch einen Allergietest bestätigt. Bei diesen Allergietests wird nicht geguckt, ob das Tier gegen ein unentbehrliches Rindfleisch-Eiweiß oder gegen ein Hähnchenbrust-Eiweiß allergisch ist, sondern gegen diesen gesamten Mischpool an Hühner-irgendwas. Mhm. So. Mhm. Und der nächste Punkt ist, wenn wirklich Fleische verwendet werden würde, in der Menge, wie man sich das so vorstellt als Verbraucher. Was sollte denn so ein Futter kosten? Ich habe jetzt gerade vor kurzer Zeit im Radio eine Werbung gehört, 10 Kilo Trockenfutter unter 10 Euro. Wenn man das hochrechnet, ist es ein Kilopreis von noch nicht einem Euro. Für 100 Gramm zahlt man 10 Cent. Das ist eine Mahlzeit für einen Hund, der 4 bis 6 Kilo wiegt. Was erwartet man denn da für eine Qualität?
Stimmt, ja.
Das ist nicht nachzuvollziehen.
Ist ja im Prinzip auch bei unserer Ernährung, wenn so ein armes Schnitzel einen Euro kostet, da schreit ja schon das Tier, was dafür verwendet wurde. Es kann ja gar nicht sein, dass das irgendwie sauberes Fleisch ist. Geht ja, gar nicht.
Wenn im Lebensmittelbereich für uns, du sagst, das haben wir das Gleiche, da macht die Firma ABC Werbung und dann kriegst du 20 Hähnchenschenkel für 3 Euro. Was ist das für ein Fleisch? Wo kommt das her?
Auf jeden Fall.
Was hat das für eine Qualität? Was steckt überhaupt dahinter? Der Lieferant, in dem Fall das Hähnchen, was hat das gelitten? Das hat nie Tageslicht gesehen.
Ja,
das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Meines Erachtens sollte, so wie das jetzt auch bei unseren Menschen, bei unserer menschlichen Nahrung anfängt, sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, dass das, was wer produziert, kann jedem seine Sache sein. Aber der Verbraucher sollte absolut eindeutig die Möglichkeit haben, nachlesen zu können, was ist denn da drin? Habe ich da jetzt Rind drin? Das kann die Haut, der Huf, der Kopf, das Horn, die Zunge, ein Muskel oder der Euter sein.
Wer ist denn für die Kennzeichnungspflicht zuständig?
Ja, das sind die ganze Zeit, hängen da wohl irgendwelche Lobbyisten mit im Spiel, die die Futtermitteldeklaration holt. Also man ausgehen sollte das von Brüssel. Man holt dann natürlich sogenannte Fachleute mit ins Boot, die für die Futtermittelspezifikation wohl verantwortlich sind. Was dann da so verhackstückt wird, sieht man ja, was bei rauskommt.
Bestimmt für mich, kein Fleisch verhackstückt.
Für mich ist das krank. Für mich ist das Betrug und für mich ist das krank. Und letztendlich leiden tut das Tier. Der Verbraucher bezahlt viel Geld für Abfälle.
Ja.
Müsste nicht sein. Das müsste klar definiert werden und dann wären die Karten ganz anders gemischt. Und wer meint, er muss Nebenerzeugnisse dritter oder vierter Art, also das, wo wir uns gar nicht vorstellen wollen, meine ich, verarbeiten, der soll das weiterhin tun. Wenn er es draufschreibt, kann der Verbraucher entscheiden, ernähre ich mein Tier mit Müll und Vitaminen und Mineralien, die synthetisch zugebracht werden, oder ich kaufe Qualität. Aber der Verbraucher hat diese Möglichkeit nicht.
Nee, deshalb ist da eine Aufklärung ganz, ganz wichtig. Hänschen, mach mal wieder ein bisschen Musik.
Piep einmal, Revi, wie klingt das denn? Hänschen, piep einmal. Ich komme ja wirklich vor, also es ist ja nicht zu fassen hier. Brüssel gleich Lobbyist. Das habe ich mir jetzt auch mal gemerkt. Das kann man auf eine Waagschale legen. Ne? Brüssel gleich Lobbyist.
Wir hatten gerade, was sagt das Fell aus? Was sagt denn jetzt aus, mein Hund ist 13 und da mache ich mir so Gedanken, er hat so einen ganz dünnen Schwanz rote gekriegt. Ist das denn auch, könnte ich dem was Besseres geben, damit da wieder ein paar Haare wachsen?
Also Schwanz, die Rute.
Die Rute, besser, ja.
Im Alter, bei Hunden, sehr häufig Fellverlust. Das ist eine Drüse, die sich dort befindet. Die Jäger kennen das vielleicht ein bisschen besser und genauer vom Fuchs her. Diese Drüse, Glandula dorsalis, also die hintere im Rücken, so ist das aus dem Lateinischen übersetzt, beim Hund und beim Fuchs nennt man das violische Drüse.
Aha.
So, diese Drüse, deshalb, der Jäger kennt das unter dem Begriff Violwittern. Also Füchse machen damit so sich bekannt und das ist ein Duftstoff, kommt so ein bisschen aus dem feilschen Geruch. Bei Hunden ist das nicht mehr so stark entwickelt. Und diese Drüse, die wird im Lauf des Alters, wird das eigentlich ein sehr, ich sag mal, verbackenes Drüsengewebe, wo nicht mehr richtig funktioniert. Und dadurch entsteht da auch ein Haarverlust. Das muss mit der Gesundheit und der Ernährung nichts zu tun haben. Aber das ist wirklich beim Hund schon fast rudimentär entwickelt. Und zweitens ist dieses Drüsengewebe einfach überaltert, auch mit 13 Jahren. Das muss keine physiologische Erkrankung vorliegen oder eine schlechte Ernährung, dass da hinten die Rute ein bisschen kahler wirkt, hängt oft mit der, also fast immer mit der biologischen Drüse zusammen.
Toll, spannend. Gut, da bin ich aber froh. Ja, wir haben jetzt noch Mais. Was macht denn der Mais und der Weizen mit Hunden?
Also, da müssen wir erstmal klären, was ist denn Mais? Was verstehst du unter Mais?
So ein Maiskolben, den ich sehr gerne esse mit Salz und Butter.
Ganz genau.
Aber das ist reiner Zucker und macht dick.
Ja, aber wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Den Mais, den du vielleicht auch aus dem Kaisergemüse kennst oder aus dem Maissalat, diese schönen gelben Körnchen, die auch, man kann tolle Rezepte damit machen, sehr lecker schmecken. Das ist nicht das, was im Hundefutter ist.
Ach was.
Also, wenn jemand hochwertigen Mais verwendet, dann schreibt er das drauf. Ansonsten besagt Mais oder erlaubt Mais bei der Futtermittelherstellung, Mais oder Maismehl ist zum Beispiel der ganze getrocknete Maiskolben. Das heißt, da ist nicht nur das Körnchen da, wo lecker aussieht, sondern da ist noch viel mehr pflanzliches Material, was gemahlen wird. Genauso ist es bei Maismehl. So, wenn du sowas fütterst, dann stell dir bitte nicht vor, dass das das hochwertige Maiskeimkörnchen ist, wo das tolle Öl hergemacht wird, sondern es ist Mais, es ist Maisbruch, es sind auch aus
reine
Mais,
Füllstoffe wertlos
aus
eigentlich,
Maisprodukten, die für die menschliche Ernährung hergestellt werden, Produkte, die dort verarbeitet werden. Es ist am Maiskolben sehr, sehr viel pflanzliches Material, wo eigentlich gar nicht in die Nahrung reingehört. Das darf als Mais oder als Maismehl bezeichnet werden. Und da ist dann schon das Problem. Es ist nicht der Mais in der Qualität, wie wir uns das vorstellen, der zu Problemen führt, sondern A, es ist die Qualität des Drum und Dran und es ist auch wieder die Dosierung. Wenn ich eine kleine Menge Mais in meinem Hundefutter mit anbiete, einen Löffel Mais mit ins Gemüse gebe und habe wirklich ein hochwertiges Maiskorn, dann wird das nicht schaden und es wird auch nicht für Allergien sorgen. Genauso ist es mit Getreide. Wir nehmen jetzt mal den Weizen, der nach dem Kauen sehr schnell dafür sorgt, dass Zucker gebildet wird. Habe ich eine große Menge, dann belaste ich natürlich den Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, unendlich, weil Insulin produziert werden muss. Interessant ist es, wenn ich jetzt sage, ich gehe auch mit Hafer oder mit Weizen therapeutisch um. Ich brauche einen Hund, ich brauche für kurze Zeit Energie. Dann kann eine gewisse Menge Getreide in Lebensmittelqualität auch für den Hund. Oder muss nicht schädlich sein. Aber wenn ich permanent Getreide zweiter Wahl verfütter, das immer Prozentsatz, was die gesamte Nahrung oder Mahlzeit betrifft, der zu hoch ist, dann ist das eine Geschichte, die dem Hund einfach schadet.
Das ist eine sehr gute Sache. Wir hatten einen begeisterten Anrufer. Wir machen jetzt etwas, was eigentlich diese Sendung Hundi-Media sprengt. Wir gehen jetzt einen kleinen Moment Katzi-Media. Du hast auch mit Katzenfutter zu tun und dieser Hörer möchte unbedingt etwas darüber wissen. Und wir springen jetzt mal über unseren Schatten und reden mal über Katzen.
Ja, also Katzen im Prinzip das Gleiche wie Hunde. Vielen Dank auch, lieber Zuhörer, Herr Schneider. Wir haben uns über den Anruf sehr gefreut. Für Katzen gilt selbstverständlich das Gleiche. Dort ist auch Qualität angesagt, wobei bei Katzen der Anteil an Kohlenhydraten immer auch etwas noch geringer ist als bei Hunden. Bei Katzen ist die Problematik einfach so, dass Katzen nahrungssensibler, größere Nahrungsmerkler sind, besonders dann, wenn Tiere erkrankt sind. Man muss eigentlich das, was wir hier über Hunde sagen, in der gleichen Sensibilität auch auf Katzen übertragen. Die Diagnostik ist bei Katzen auch noch viel schwieriger. Nicht, weil man das nicht untersuchen kann, sondern für eine Katze ist es noch ein viel, viel größerer Stress, wenn die aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen zum Tierarzt muss. Box ist Stress beim Tierarzt, Umgebung und so weiter. Es ist sehr, sehr, sehr oft ein viel größerer Stress als für Hunde. Zweitens kommt hinzu, dass die Nahrungsaufnahme bei Katzen mit sehr, sehr viel Geduld dann verbunden ist, wenn Katzen, die verweigern dann auch sehr oft, gerade so unsere Lockstoff-Junkies, also denen ist dann vieles zu gesund. Also das ist eine richtig schwierige Geschichte, deshalb ist es bei Katzen fast schon noch wichtiger, dass man frühzeitig ausgewogen ernährt, Lockstoff oder Salz als Geschmacksverstärker genutzt, ob das jetzt Salze, Phosphate sind oder Mineralsalze, dass man einfach versucht, die Tiere gesund zu ernähren. In Katzenfutter gehört noch weniger Getreide in den Mengen rein als in Hundefutter. Das machen einige sehr, sehr bewusst und machen das auch toll, die unterm Strich sehr, sehr viel gesunde Katzen haben und auch danach keine Probleme mehr haben mit ganz bestimmten Befunden. Einer zum Beispiel, der mir einfällt, ist Struvit. Das ist ein Infektstein, der sehr, sehr vielen Katzenhaltern Probleme macht, weil es zu Blasenentzündung kommt. Und der auch von der Diagnostik immer sehr, sehr viel dem Katzenhalter dann abverlangt, weil die Untersuchungen teuer sind. Dann ist meistens noch eine antibiotische Behandlung, die dran folgt. Und dann spezielles Futter und so weiter. Das kann man alles vermeiden, wenn man versucht, ganz bestimmte Qualitäten einzuhalten. Und wenn man, also es rechnet sich in jedem Fall. Und auf jeden Fall Katze, das gilt genauso. Die haben eine andere Verdauung von dem, vom Zeitablauf, ist da eine geringere, ist da eine andere Differenz drin. Aber es gilt eigentlich das Gleiche für die Katzen.
Ich habe jetzt mal gehört, die Katze würde, wenn sie jetzt Mäuse frisst, alles haben. Flüssigkeit, Knochen, was weiß ich. Also so eine Maus hat ein hohes Ernährungsspektrum für die Katze, wenn man sie jetzt mit Trockenfutter ernähren würde. Und die Katze trinkt wenig, weil sie ja auf diese andere Flüssigkeit Aufnahme eingestellt ist, würde man sie auch krank machen, wenn man nur Trockenfutter füttert. Stimmt das?
Also Maus ist wie wir Menschen oder andere Säuger auch, zu 80% besteht alles aus Wasser. Also wenn die Maus gefressen wird, nimmt die Katze auch ein hohes Potenzial an Feuchtigkeit mit auf, das ist klar. Fell wird ausgespuckt. Heute hat man ja auch sogenannte Verdauungshilfen, die helfen, Sachen zu verdauen, die nicht verdaut werden müssen, die rausgespuckt wurden. Die Katze hat früher das Gras gefressen, hat dann den ganzen Schmodder rausgespuckt und gut war das. Heute gibt es so viele Stoffe, die das wohl verdaubar machen. Wie gut das ist, frage ich zu bezweifeln, aber gut.
Ganz unnatürlich, ja.
Es ist nicht natürlich. Die Katze frisst die Maus, hat damit, weil die Maus ein, ich sag mal, Pflanzen- oder Körnerfresser ist. Die fressen Sämereien rein, die fressen ein Getreidekorn, die nagen am Obst rum, Mäuse gehen überall dran.
Die, haben die Katze hat dann eine vollwertige Nahrung.
Ja?
Was macht denn das Trockenfutter? Stimmt das, dass die nicht trinken, die Katzen? Stimmt das?
Die trinken dann schon, aber im Verhältnis sehr oft nicht genug. Und bei der Maus kommt noch dazu, dass als Beispiel zum Getreide, Trockenfutter, die Maus hat einen Darm, wenn der Darm voll ist, nimmt die Katze vielleicht 5, vielleicht 6% verdaute oder angedaute Nahrung, die die Maus in sich hat, auf. Das ist ein Verhältnis, was dem Tier wahrscheinlich sehr gut tut, egal ob die jetzt Obst, Gemüse oder Sämereien oder Getreide gefressen hat, aber niemals einen riesenhohen Getreideanteil.
Ja.
Und auch der Wolf oder auch die Wildkatze, die mutieren in freier Natur, wenn die Gegebenheiten stimmen, wenn man kein schlechtes Jahr hat, mutieren die nicht zum Aasfresser, sondern bleiben Fleischfresser. Da wird ein Knochen gekaut, da wird Fleisch gefressen. Wenn man sich hier anguckt, was der Luchs in der heimischen Region frisst, der frisst den Rehrücken, der frisst Kräuter, der ernährt sich, was die
Rehrücken Fleisch, mit Kräuter, das ist auch was Leckeres.
Leckeres
ja,
Essen,
genau.
Der ernährt sich vom Fleisch her mager. Die fressen auch Mäuse, klar. Aber wenn er die Möglichkeit hat, es ist vom Umfeld, von der Umgebung, alles da, ernährt er sich von der tierischen Proteinquelle qualitativ sehr hochwertig und nimmt alles aus der Natur mit auf. Kräuter, es wird alles aufgenommen, was das natürliche Reservoir bietet. Und das ist auch bei den Großkatzen so. Da wird natürlich auch mal ein Stück Fett gefressen, aber wann frisst der Wolf die Euter, wenn er es braucht? Wann frisst der Wolf die fetten Innereien, wenn er es braucht? Ansonsten wird ausgewogen gefressen. Und das macht auch einen Sinn. Und da haben wir ja sogar noch Unterschiede zu berücksichtigen. Revierverhalten, Stress, Temperaturdifferenzen, was die Tiere in der heimischen Umgebung ja gar nicht mehr haben.
Ja,
und das Verhältnis vom Anteil pflanzlichen Eiweiß, was die Maus als Futtertier beinhaltet, wenn das 5% sind, dann ist es viel. Wenn ich jetzt ein Trockenfutter anbiete, was 30%, 40%, 50% Getreide hat, ich kann dir nicht erklären, was da dran gut sein soll.
Ja, genau.
Außer, dass es sehr, sehr günstig ist. Es gibt ja im Supermarkt Päckchen, da kostet es Kilo und Euro. Was soll denn da für eine Qualität drin sein?
Ja.
Was soll denn da für ein Fleisch drin sein? Ich mutiere eine Katze mit so einer Ernährung zum Getreidefresser um, was synthetisch zur Erhaltung aufbereitet ist.
Das muss man sich ja auch nicht wundern, dass sie krank werden. Lieber Herr Schneider, ich hoffe, Sie sind mit uns zufrieden. Wir werden jetzt wieder auf die Hunde zurückgehen. Sie können vorne anrufen, wenn Sie noch eine Frage haben. Wir freuen uns. Und dann gehen wir wieder zu den Hunden. Glaubst du, dass man zum Beispiel gegen Arthrose anfüttern kann? Kann man Arthrose in der Jugend des Hundes vermeiden durch richtiges Futter?
Also ich denke, dass man allein durch Ernährung den Befund Arthrose, also wir müssen jetzt differenzieren zwischen Arthrose, degenerative Veränderung der Knochen, Gelenke und so weiter, und eine Arthritis, was einen aktuellen entzündlichen Prozess darstellt, differenzieren. Durch was entsteht Arthrose? Natürlich kann man sagen, hätte man in der frühen Jugend ganz bestimmte Stoffe vermieden, wie zum Beispiel zu zuckerhaltige Ernährung, Purinbildner wie Hülsenfrüchte oder heute, hätte man auf den Harnsäurespiegel ein bisschen mehr geachtet, wäre das Problem nicht so ausgeprägt. Hätte sich nicht so ausgeprägt entwickelt. Man hätte vielleicht einiges verhindern können. Auf der anderen Seite muss man dagegen halten, was steht in der DNA, in dem Ausweis, was in uns ist, alles drin, wann kommt was. Mit Sicherheit kann man durch eine richtige Ernährung vieles, ich sag mal, einfach von dem Verlauf ein bisschen abbremsen, vielleicht auch verhindern, dass kann der liebe Gott nur sagen, ob es denn so ist. Aber auf der anderen Seite, denke ich, sind die Stoffe, die ganz bestimmte Befunde auslösen, wenn die vermieden werden, ist einfach viel, viel Stress genommen.
Also ich muss auch jetzt von meiner Seite aus sagen, dass ich jetzt Welpen, Junghunde, also es geht bis zum vierten Monat der Welpe, auch mit der Bewegung vorsichtig werde. Ich bin der Ansicht, dass die Welpen viel zu viel bewegt werden, denn die Knochen und Gelenke sind noch weich, dass man da ein bisschen aufpasst und sie langsam in ihre Gelenke hineinwachsen lässt und sie auch langsam trainiert. Denn heute Welpenspielstunden, das sind alles so Themen, da wird auch sehr, sehr viel angelegt. Kleine Mini-Knochenabsplitterungen und dann noch eine blöde Ernährung. Dann füttert man eigentlich schon den Hund krank und weiß schon, mit 7 wird er humpeln. Also das sollten wir vermeiden.
Ist ganz klar. Ich habe das jetzt letztens auch wieder in der Praxis gesehen, ein Dobermann-Welpe. Der war mit 6 Monaten so groß, wie eigentlich ein Hund mit 8, 9 oder 10 Monaten
ist. Das kann ja nicht gesund sein.
Das kann nicht gesund sein. Da wird durch Protein, da wird auf Teufel komm raus, alles rausgetrieben aus der Knochensubstanz. Die Tiere wachsen zu schnell. Das ist erstmal kein Problem, weil der Hund ist ganz schnell 3 Monate älter und dann fällt es optisch nicht mehr auf. Aber da hängt ja noch viel mit dran. An den Knochen sind die Muskelansätze Ursprünge, also Sehnen. Das geht auf Gelenke. Und das kommt dann später, kommt das raus. Falsche Bewegung, auch wenn der Hundebesitzer, der muss auch lernen, wenn er das nicht weiß, wie bewegt man einen Hund. Da gibt es Fachleute, Hundetrainer, Leute, die da was von verstehen, dass man auch dem Hund die Gelegenheit gibt.
Rassespezifische Bewegung, ganz
genau.
Wichtig.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und damit ist gerade im Bereich im gesamten orthopädischen Bereich, wenn man das berücksichtigt, ja, im Winter bei minus 20 Grad geht der Kofferraum auf, der Hund flitzt raus und rast los. Ja. Im Sommer ist er überhitzt, die haben gespielt auf der Wiese, am Teich oder sonst wo.
Springt den Teich, kann einen Schock geben.
Die überhitzen sich, die haben 41, 45, 5 Grad Körpertemperatur und hüpfen ins kühle Wasser. Das sind alles so Sachen. Man freut sich, der Hund nimmt ein kühles Bad, aber man muss das sehr, sehr kritisch betrachten. Ja. Und gerade auch, weil du das ansprichst, die Bewegung, rassespezifische Bewegung, halte ich für besonders wichtig. Wenn man das im Griff hat, das beugt vor unnötigen Gelenkverschleiß vor, das sorgt dafür, dass die Muskulatur sich eigentlich des gesamten Hundelebens ordentlich entwickelt und auch belastet wird. Mhm. Und man ist ein Riesenproblem Übergewicht. Ja, dass Tiere auch, die eine Bewegung brauchen, die sie nicht bekommen, dann einfach dick werden.
Ja.
Ja, was auf die Gelenke geht, auf die inneren Organe. Finde ich, ist eine runde Sache. Da gibt es zum Glück sehr, sehr gute Therapeuten, sehr, sehr gute Hundeschulen, die sich da Mühe geben. Das ist auch jetzt so ein bisschen trendy. Man sagt immer, ich brauche keinen Trainer und ich brauche keinen Berater, aber das macht schon Sinn.
Der Satz geht noch weiter. Ich brauche keinen Trainer, ich brauche keinen Berater. Mir hatte schon mal ein Hund als Kind. Das ist ganz wichtig.
Das ist ein Problem. Natürlich hat man so ein bisschen Gefühl für einen Hund. Man weiß, dass er die Dose aufgemacht kriegt. Man weiß, dass er Gassi geht, morgens, mittags, abends. Und dann kloppen sich auch mal die Hunde. Aber ich denke, wenn man sich einen Hund anschafft, ist das nicht damit getan, den dreimal Gassi gehen zu lassen, sondern man hat über mehr als ein Jahrzehnt meistens eine Riesenverantwortung. Wenn man das sehr ernst nimmt, spart das Leid fürs Tier, viel Geld für den Besitzer und das macht durchaus Sinn. Und je, ich sag mal, angespannter die Zeiten werden, Stress und was hier jetzt alles zur modernen Umwelt gehört, ist das ist eine ganz wichtige Sache, auf jeden Fall. Natürlich sollte man auch da gucken, dass man an den richtigen gerät. Also ich habe auch schon Hundetrainer auf Wiesen laufen sehen, da ist mir übel geworden. Die Hundehalter sollen kritisch sein, sollen hinterfragen, sollen auch die Intentionen der Betreiber einfach prüfen. Und dann merkt man ganz schnell, wer dahinter steckt.
Was meinst du, Hunde auf Wiesen laufen? Was heißt
ja,
das?
Ja, da sind an Bäumen Zettel, Hundetreffen und Spielstunde und helfe beim Hundetrainieren und dann legen die los. Das sind keine professionellen Hundetrainer, sondern da wird dann für die Stunde ein Zehner genommen und dann düsen die durch den Wald oder noch am besten im Wasserschutzgebiet an der Fasanerie in Wiesbaden auf der Wies. Dann kacken 10 Hunde dahin, dann ist gleich der Zirkus dann. Alles so Sachen, das wird ein Profi niemals machen. Und da wird auch nicht geguckt, da merkt man, es sind keine Leute, die was von der Materie verstehen, sondern das ist einfach, wie gesagt, bei der Hundebewegung, bei dem individuellen Training auf Fachleute achten, ist ganz wichtig und es zahlt sich. Das Geld, was man investiert, zahlt sich aus, bin ich der Meinung.
Stimmt, ja.
Ich wurde auch schon in jungen Jahren, mit also genau einem Baby alle von 3 Monaten, zu Höchstleistungen getrimmt. Das merkt man mir heute noch an.
Tut mir musst du immer selbst deinen Kinderwagen schieben?
Ich musste immer im Kinderwagen selbst schieben. Es ist die Katastrophe gewesen, ich sag's euch. Ach, nicht. Ich erzähle nichts mehr dazu.
Und noch einen Rucksack schieben. Und einen Rucksack tragen.
Ihren Rucksack tragen und eigene Kinder.
Warst du schon mit 3 Monaten heimgekommen?
Ich war schon mit 3 Monaten so doof wie heute. Ja, okay. Tja, und herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Sendung Hundimedia auf Radio Rheinwelle.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz. Und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Langsam kriege ich ja so einen Blick für die Zusammensetzung. Jetzt ist also beim Hund alles schiefgegangen. Wir haben jetzt geklärt Weizen und Mais, auch die Qualität von Weizen und Mais. Wenn jetzt dem Hund was fehlt, was ist eine Ausschlussdiät und wann sollte man sie machen?
So, Ausschlussdiät bedeutet, dass man ganz spezifisch vorgeht und testet, was schadet denn jetzt meinem Hund? Also wir gehen mal davon aus, es wurde ein Allergietest gemacht und der Hund ist allergisch gegen Fisch, Rind, Hühnchen, Getreide, Gemüse, hoch und runter, was auch immer. Mhm. Das stelle ich jetzt erstmal so in Frage, weil das eine Qualitätsgeschichte ist. Mhm. Hunde, die, wie vorhin schon gesagt, mit Fleisch ernährt werden, werden dieses Problem in der Form nicht haben. Es gibt auch gar keinen Grund, außer wenn Tiere ganz schwere, besondere Erkrankungen haben, vielleicht Autoimmunerkrankungen. Es gibt bestimmt sehr viele, oder es gibt bestimmt Erkrankungen, die dafür sorgen, dass Allergien auf einen Eiweißtyp entstehen. Im Normalfall ist das nicht allergisch, machen die Nebenerzeugnisse. Mhm. Und die Stoffe, die man als entbehrliche Eiweiße bezeichnet, die in der Nahrung sind. Aber gehen wir davon aus, der Test wurde gemacht, jetzt will der Besitzer wissen, was kann ich denn meinem Hund geben oder auch der Katze, jetzt nochmal auf den Herr Schneider zurückzukommen, da geht mir wie folgt vor. Man wählt eine Eiweißquelle tierischer Art, mit dem das Tier noch nicht in Berührung gekommen ist. Wo man also weiß, hier habe ich eigentlich noch nie eine Reaktion festgestellt, weil ich das nicht gefüttert habe. Ich sag mal Pferd, Känguru, Strauß, es werden viele Sorten angeboten, die als als Hypoallergen auch angeboten. Man einigt sich auf eine Sorte, wo der Hund noch keinen Kontakt hatte und füttert ausschließlich über eine gewisse Zeit mindestens 3 der 4 Wochen diese Sorte. Man sollte dann auch verhindern, Beistoffe zu füttern, also das Plätzchen, das gewohnte Gutnachtkeksle aus Getreide sollte dann wegbleiben.
Wie ist mit Grasfressen, Äpfelfressen draußen? Man muss ja da sehr aufpassen, glaube ich, gell?
Grasfressen achte ich jetzt nicht als ein Problem. Was die Ausschlussdiät anbetrifft mit Obstsorten, die sollte man, wenn man diese Ausschlussdiät konsequent betreibt, sollte man es einfach weglassen.
Okay.
So, dann füttert man für eine gewisse Zeit diese Sorte, diese Eiweißquelle und beobachtet. Dann merkt man ja, wie das Tier reagiert. Der Juckreiz verschwindet, der Durchfall wird besser, der Stuhlgang hat die Portion, die sein soll und auch die Konsistenz. So, dann weiß man, dass das Tier mit dieser Eiweißquelle, mit der man begonnen hat, kein Problem hat. So. Da man jetzt aber nur Fleisch gefüttert hat, wir bleiben mal beim Pferdefleisch, ist das keine dauerhafte Ernährung, die ausgewogen ist. Dann fängt man an und füttert auch pflanzliche Eiweiße dazu. Leicht verträgliche Gemüse, ich nehme jetzt mal den Zucchini, vielleicht auch ein bisschen Brokkoli dabei und erweitert dann diese Eiweißquelle tierischer Art um pflanzliches Eiweiß. Beobachtet wieder für eine gewisse Zeit.
Wie lange ist eine gewisse Zeit?
Also 3 bis 4 Wochen sollte so eine Phase schon dauern. Nach einer Woche siehst du noch nichts. Ja, das ist einfach zu früh. So, dann hat man einen Hund mit einer Eiweißquelle stabil, hat dann auch noch eine pflanzliche Eiweißquelle, kann dann kombinieren, auch wenn das Tier älter wird, dass man sagt, man fährt Anteile an Fleisch runter, hebt die gegen Gemüse auf.
Also Möhre, Zucchini, Kartoffel wäre relativ reizarm. Brokkoli könnte wieder ein bisschen blähen, oder?
Der Brokkoli könnte blähen, das muss man probieren. Also es gibt Hunde, die haben mit Brokkoli ganz, ganz tolle therapeutische, nachhaltige Erfahrungen gemacht. Andere vertragen es nicht. Also man muss das probieren. Deshalb mit einer leicht verdaulichen Gemüsequelle anfangen. Als drittes kann man dann die Kohlenhydratquelle dazu nehmen.
Als was gilt die Kartoffel? Kohlenhydrat oder eher?
Kohlenhydrat. Kohlenhydrat. Süßkartoffel auch. Süßkartoffel ist botanisch eigentlich keine Kartoffel, sondern eine Wurzel. Hat auch einen sehr, sehr stabilen glykämischen Index. Das heißt, man kann über die Menge 10-15%, vielleicht 20% Kartoffel, die man dazu gibt, kann man sehr stabil auch Tiere, die zu einem hohen Blutzucker neigen oder die diabetesgefährdet ist, man kann das sehr schön ausbalancieren, die Tiere dann füttern. So, dann hat man den Hund stabil mit dieser einen Eiweißquelle. Mhm. Dann wagt man sich an die nächste dran. Weil
dann müsste man also theoretisch, Entschuldigung, müsste man theoretisch Leckerchen aus Pferd oder Leckerchen aus
ganz genau.
Dings auch nehmen und da auch wirklich darauf achten, dass man reines Fleischleckerchen bekommt oder sie zur Not selbst machen, zum Beispiel jetzt Süßkartoffelschnitzel.
Egal was, es soll
so,
dann,
das wäre
es soll,
alles in einem Rahmen.
Mhm. Dass der Hund seine Belohnung, auch wenn du trainierst, möchtest positiv verstärken, wenn das gemacht wird, sollte man darauf achten, dass das Tier die Eiweiße bekommt, die jetzt in der Diät eben anfallen. Das
sind,
ist auf jeden Fall richtig. Man kann dann auch ein Stück Fleisch trocknen. Also gibt viele Möglichkeiten. So, hat man diese eine Quelle dann durch, dann kann man sich an die nächste dran wagen. Man sollte dann eine weitere Quelle dazu nehmen, weil nur eine Fleischeiweißquelle wird, glaube ich, dem Hund dann auch irgendwann langweilig und der sagt, nee, hast nicht mal was anderes. Dann wagt man sich an die nächste dran. Also nach Pferd käme dann Känguru. Dann käme irgendeine andere Sorte. Und irgendwann bist du dann auf dem Level, wo du weißt oder wo du beobachtest, jetzt fängt er an.
Fängt an mit Kratzen, oder was?
Ja, jetzt fängt er an mit Kratzen. Dann hättest du den Auslöser gefunden.
Ah, okay.
Jetzt ist aber das Problem, dass du hast dein Hund mit Trockenfutter ernährt, irgendeiner Marke, ich sag mal nichts qualitativ Hochwertiges, und machst jetzt so einen Test. Dann bist du mit dem Kopf dabei, du gibst dir die größte Mühe, du dokumentierst, schreibst jeden Tag, wie oft kratzt er sich. Und während dieser Zeit machst du diese Diät und dann achtest du auch auf Qualität beim Einkaufen. Du bist bewusst dabei, du bist damit eingebunden und jetzt kommt überhaupt nichts. Und jetzt fütterst du irgendwann als drittes oder viertes, im dritten oder vierten Step fütterst du dann Hühnchen mit Gemüse, sag ich mal, wo dein Hund eigentlich allergisch drauf reagiert. Laut Test.
Tut er nicht.
Und er tut es nicht.
Weil es richtig tolles Huhn ist, weil es richtig tolles Gemüse ist.
So. Und wenn er dann wieder auf ein Futter zurückgeht, wo die Qualitäten anders sind, wie jetzt diese Ausschlussdiät, die gewählt wurde, die sehr hochwertig war, wo man bewusst auf alles achtet und sich alles durchliest. Der Besitzer ist dann ja auch in der Begeisterung, in der Euphorie. Er will ja auch wissen. Er will ja, dass seinem Hund besser geht. Er bezahlt ja auch etwas mehr für die ganzen Fleische, die er kauft. Er geht da sehr bewusst mit um. Und dann kommt erstmal keine Allergie. Dann merken es die Leute, dann ist dieser Prozess oft sehr wiederum, dann wird, er ist gegen nichts allergisch und dann schleicht das so aus. Und dann werden auch mal wieder andere Qualitäten gekauft. Und dann geht's wieder los.
Geht's wieder los, ja.
Dann merken es aber die Leute. Dann merken es, also dann wird jetzt erstmal nicht bekannt, was ist denn der Auslöser? Weil wir hatten das Beispiel in der letzten Sendung, die Dose 800 Gramm Rind. Wurde deklariert, 4% Rind, Klammer auf, Fleisch und Nebenerzeugnisse, der Rest, den haben wir gar nicht erfahren. Was ist denn da noch drin?
98% Wasser.
Ja, ja, aber was ist denn da noch drin? Ist da Schwein drin? Ist da, ich weiß nicht, was alles noch verarbeitet wird drin? Damit kriegt er das nicht raus. Aber dann wird ihm bewusst, wenn er was verändert, wo er nicht nachvollziehen kann, dann passiert was. Und dann sind die Leute aber meist so, dass sie sagen, ich habe die Schnauze voll, es wird jetzt gebarft. Ich kaufe jetzt Fleisch, wir machen das selber oder wir blanchieren gekauftes Fleisch. Und dann hören diese Geschichten eigentlich auch auf. Diese Allergien, das ist eigentlich eine Geschichte, die relativ...
Die müssten nicht sein.
Die müssten nicht sein.
Ja, das letzte Mal, du hast letztes Mal auch gesagt, beim Barfen verbraucht der Hund wahnsinnig viel Energie. Den er braucht für den Verdauungsprozess. Deshalb sagst du, lieber ein bisschen angedünstet oder so. Habe ich mir das richtig gemerkt?
Also, es ist natürlich so, dass wenn man roh frisst, dass man einfach mehr Enzymatik braucht, um richtig aufzuschließen. Das ist für ein Tier in seinen besten Jahren in der Regel kein Problem. Es kommt auch darauf an, in welcher Größe die Nahrung angeboten wird, ob man große Brocken anbietet oder ob man das klein wolft, spielt eine Rolle. Es spielt dann eben halt auch wieder die Qualität eine Rolle. Habe ich sehr viel Fett da drin? Oder ja, ich nenne jetzt einfach mal die Geschichte mit dem Pansen. Da spielt wieder der Magensaft eine Rolle. Der Magensaft beim Hund hat einen pH-Wert von 1. Also steckst du deinen Finger in den Magensaft des Hundes, ist nach einer Viertelstunde keine Haut mehr da.
Echt, ja?
Ja, es ist wirklich noch aggressiver als beim Mensch oder noch saurer. Zwischen 0,8 und 1,2 hat man gemessen. Und dieser Magensaft...
Neutral ist 5,7, dann wird es basisch.
Neutral ist 7.
7.
Ab 7, 7 ist der Neutralpunkt. Ab 7,1 hat man den
dann
basischen,
hat
alkalischen
man mal den
Bereich.
Wert von, wie sauer dieses Null ist.
Ja, das ist wie Salzsäure. Ja, ja. Und das hat ja natürlich auch seinen Grund. Und je mehr alkalisierendes Material in den Magen kommt, da sollen ja auch Keime vernichtet werden durch den Magensaft, die im Darm zu Problemen führen kann. Und wenn man dann aber diesen Thymus im Dünndarm, der ist natürlich, weil die Ware roh ist, einfach etwas verdauungssensibler von der Enzymatik her, etwas aufwendiger. Und man tut älteren Hunden oder Tieren mit angeschlagener Leber, Bauchspeicheldrüse einfach einen Gefallen, wenn man, ich sag, die Geschichte nicht verkocht, das muss man nicht, aber etwas aufschließt, hat eine entlastende Wirkung. Das ist wie bei uns Menschen. Irgendwann wurde das Feuer erfunden, dann wurde die Nahrung auch leichter verdaulich, wenn sie zubereitet ist.
Jetzt habe ich mal, also mir eingebildet, bis jetzt vielleicht gleich, ehe du mir da eine Antwort drauf gibst, mein Hund liebt sehr so eine Beinscheibe. Ja. Und da habe ich so das Gefühl, dass er dann auch mal die hinteren Zähne einsetzt und reinigt. Er hat da, das ist wie eine richtige Arbeit, die er dann hat. Ja. Und dann lutscht er auch diesen Kern da in der Mitte, den Mark, das Mark dann raus. Und tue ich ihm da jetzt einen Gefallen mit?
Finde ich toll.
Ach so.
Mache ich mit meinem Hund auch, bekommt er auch. Mhm. Es ist ein hochwertiges Fleisch. Er hat einen Knochen, an dem er rumschaffen kann. Mhm. Es hat dadurch, dass er das abkaut, es ist ja schon ein kompaktes Fleisch, hat er viel, viel mehr Zahnpflege, als so das in der Werbung assoziiert wird, weil... Ich kenne kein Trockenfutter, was eine zahnpflegende Komponente hat. Der Hund nimmt das Trockenfutter, zerkleinert das auf die Größe, dass es schluckfähig ist. Der wird es niemals so kauen wie wir Menschen, dass wir sagen, wir kauen jetzt was im Mund.
Außerdem sind und bleiben Hunde Schlinger. Das kommt
ganz
ja auch
genau
noch dazu.
Das, was du machst, ist eigentlich für sein Gebiss, für die Verdauung, die im Maul eben schon stattfindet, für das Kauvergnügen, eigentlich eine tolle Sache.
Gut, Beinscheibe, dann liege ich da richtig. Das finde ich doch ganz gut. Wir haben jetzt mal einen Moment Musik, bitte.
Ja, Beinscheibe finde ich auch immer toll. Ich kriege auch immer zu Hause Beinscheibe.
Oh?
Ja.
Ah.
Aber ohne Suppe, das wird einfach so... Ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt.
Du isst hier rum und kaufst dann?
Das hängt damit zusammen, dass ich mit 3 Monaten schon
den Kinderwagen geschoben habe.
Okay.
Wir haben Verdauung, Leber, Bauchspeicheldrüse. Du hast ja gesagt, wenn zum Beispiel ein Hund was mit der Bauchspeicheldrüse hat, dann kann der Besitzer sehen, der hat aasige Winde. Das wäre ja immer so die Sache. Oder jetzt, wie wir bei Nico auf die Spur gekommen sind, durch sein absolut hektisches ins Wasser beißen, immer mehr Wasser wollen, sind wir auf diese Nierengeschichte gekommen.
Genau.
Hast du noch andere Tipps für die Besitzer, was man so, abgesehen jetzt von blassen Schleimhäuten, wo man ja zuerst sieht, geht's dem Hund ganz gut, kann man da noch mehr sammeln, was du dann ja hier auch ganz interessant mit vielen Pflanzen auch heilst?
Also es gibt ganz, ganz viele Erkennungsmerkmale, wo eigentlich jeder Hundebesitzer mit zurechtkommt, ist mal ins Mäulchen zu gucken, sind die Lefzen, das sollte kräftiges Rosa sein, hat man da eine helle Farbe? Ist das nicht in Ordnung?
Ist das nicht rassebezogen? Ich habe jetzt mal in meiner Schule habe ich jetzt mal alle die Lefze hochziehen lassen. Ja. Da gibt's Rabenschwarze und ganz rosa. Zum Beispiel Shadow hat ganz ganz hell. Ja. Also das sind auch rassespezifisch.
Also Schaus, Neufundländer, jetzt auch so die Hüdehunden, die neigen dazu, dass da sehr viel Schwarz ist. Aber man sieht doch an den übrigen Schleimhäuten, es ist nicht alles schwarz. Sollte das was so diesen fleischfarbenen Mundcharakter wie bei uns Menschen, der sollte so kräftiges Rosa sein. Mhm. Man sollte auf das Trinkverhalten achten, auf den Geruch beim Kot, also gerade wie du es angesprochen hast, aasiger Geruch vom Kot, verwester Geruch, ist erstmal so ein Hinweis, da stimmt was nicht in der Verdauung, Leber-Bauchspeicheldrüse, traniger Geruch im Bereich der Haut, wirkt so wie ranziges Fett,
ja.
Leber, Trinken, Auffälligkeiten beim Trinken oder bei der Miktion, pinkeln, Beinchen heben, wenn da sehr viel ist.
Miktion klingt toll, gell?
Anstatt ja, hört Pipi sich gut machen. An, ist es Pipi machen. sollte man gucken, auch bei Katzen vermehrt, wenn da Probleme aufstehen, ist immer so. Auch
Herr Schneider, wir sind bei Ihnen.
Ja, wir denken die ganze Sendung an unsere Zuhörer. Macht ja auch Spaß. Und da sollte man dann auch an die Organe denken. Man muss dann... sollte man auch schnell reagieren, sollte die Parameter feststellen, Enzyme, Leber, Bauchspeicheldrüse, Nierenwerte, dass man einfach auch rechtzeitig eingreifen kann. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist für die Tiere oft nur ein Pieks, wird Blut abgenommen und dann werden die Parameter erstellt und dann sieht man, was los ist. Ich sag jetzt mal, kleine Beschwerden, die entstehen. Ich sag jetzt mal, so eine leichte Leberverfettung. Leberlipomatose genannt, die kann man wieder in den Griff bekommen. Es gibt aber
wie zeigt Körper, die der Hund?
Ja, die würde man jetzt feststellen über die Leberwerte oder über einen Ultraschall, dann wird man eine Vernebelung sehen, eine Leberverfettung, da kann man entgegenwirken. Mhm. Es gibt im Körper aber auch Organe, da ist, was kaputt ist, ist kaputt. Beispielsweise Nierennephrone. Das ist so diese klassische Krankheit, die man als CNI kennt. Chronische Niereninsuffizienz. Was kaputt ist, ist kaputt.
Da sind das dann Hunde, werden die dann auch an den Tropf gehängt? Wird da auch so eine Blutwäsche mit denen gemacht wie beim Menschen? Das wäre doch diese klassische Blutwäsche, die kommen an die Dialyse. Ist das dann auch so?
Also ich habe das schon gelesen, dass Hunde zur Dialyse gehen. Das ist natürlich eine Frage des Geldbeutels. Die Hunde gehen auch regelmäßig zum Spülen. Die bekommen Flüssigkeit, sie bekommen Infektion, Ringerlösung und was die Tierärzte alles geben, um einfach zu entgiften, weil die Niere das alleine nicht mehr schafft. Aber man kann das rechtzeitig feststellen, wenn man auf so außergewöhnliche oder plötzlich auftretende Symptome achtet, wie du es jetzt gesagt hast mit dem Trinken. Also Wasser, Niere, Zusammenhang, auch schwere Fette gehen auf die Leber und auf die Bauchspeicheldrüse. Und wenn man rechtzeitig da nachschaut, dann gibt es sehr, sehr viele Befunde, die festgestellt werden, die aber reversibel sind. Das heißt, da kann ich was dagegen tun. Ich kann da was gegen tun, indem ich die Qualität der Fette reduziere, verbessere und die Menge reduziere. Ich kann mit den Eiweißen tierischer oder pflanzlicher Herkunft kombinieren. Fleisch, auch hochwertige Fleischproteine sind für angeschlagene Nieren ein Problem. Da kann man dann mit Gemüsen arbeiten. Also es empfiehlt sich in jedem Fall, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern rechtzeitig reagieren, spart viel Geld, spart viel Stress, spart viel Leid.
Finde ich eine ganz tolle Sache. Es ist jetzt auch, ich habe schon mal da einen Welpen gesehen, das war so ein ganz, ganz ruhiger Welpe, wurde der verkauft an den Besitzer und dann hat sich festgestellt, dieser Hund, der hat ein paar Mal gebadet, aber er hat diesen Uringeruch nicht verloren. Dann ist sie zum Arzt und dann wurde eine schwere Nierenentzündung festgestellt. Da waren die Staphylokokken schon in die Niere am Steigen, also es wäre dann ganz ernst geworden. Dann kann die Niere mit den Giftstoffen nicht mehr fertig werden und dann riechen die durch die Haut. Ist das richtig?
Die riechen durch die Haut, okay, auch der auch so Urin. Du merkst dann so einen ammoniakhaltigen Geruch. Das hängt damit zusammen, weil sich dann auch aufgrund der Infektion, die schon in der Blase, also du hast dann schon eine Zystitis, eine Blasenentzündung, es entstehen Keime in der Blase, es da laufen ganz bestimmte Prozesse ab, es wird dann chemisch was passieren und dann hast du auch diesen klassischen Ammoniakgeruch, also ein sehr streng riechender Hundeurin, der weist dann schon auch auf eine gewisse Problematik hin. Da kommt dann noch dazu, dass die Blase nur eine gewisse Sterilität hat, dass Keime aus der Blase dann über den Harnleiter, über den Ureter in die Niere aufsteigen und dann ist natürlich der Bereich, wenn eine Entzündung vorliegt, dann wird es kritisch.
Ja, und das ist auch immer auf dem Tisch. Wenn ich so einen Hund auf dem Tisch habe, rieche ich ganz bewusst an dem. Ich rieche ihm in die Ohren. Ja. Das ist auch so etwas. Es gibt jeder Hund riecht im Ohr anders. Ja. Ganz, ganz typisch. Und dieser Geruch ist an und für sich gesund. Er ist weder fettig noch ranzig noch sonst
ganz
was.
Genau.
Er ist eigentlich, riecht der Hund, wenn er gesund ist, neutral. Ja. Also er stinkt eigentlich nicht, höchstens wenn er mal nass ist. Aber das ist auch eine seltene Geschichte. Aber wenn die so ungesunde Hautausdünstungen haben oder merkwürdig aus dem Maul,
steckt was dahinter,
würdest du
da
auch
steckt
sagen.
Was dahinter. Ja. Und das ist eigentlich, du hast ja dadurch die vielen Hundekontakte auch eine Übung. Natürlich riecht man am Hundeohr. Man nimmt den Geruch wahr. Aber wenn einem der Hund, wenn einem dieser Geruch nicht unnatürlich vorkommt, und das kommt er, wenn was nicht stimmt. Hunde mit Problemen,
hat er schon ein Bauchgefühl auch entwickelt.
Ja,
man,
mit der Leber, die haben einen ganz tranischen Geruch auch aus dem Ohr. Nachgucken, nachfahnden. Es ist auch wichtig, dass man dann. Es kann auch ein Geruch entstehen im Ohr, wenn beispielsweise Verpilzungen stattfinden, wenn sich ein Pfropf vom Zerumen, also von dem Ohrschmalz vors Trommelfell setzt. Das sollte man dann bitte nicht mit Wattestäbchen drin rumstochern. Das sollte dann ein Profi machen, dass das Ohr wirklich gespült wird, weil man kann, wie beim Mensch mit den Stäbchen,
alles kaputt machen,
noch weiter nach hinten schieben, lieber nachgucken lassen. Es muss nicht immer eine chronische oder eine schlimme Sache dahinter stecken. Es kann einfach auch nur Dreck und Pfropf sein.
Rechtzeitig ist wie bei uns eine ganz wichtige Geschichte.
Und besonders, was ein Riesenproblem ist, sind diese Kranen, diese
Kranen, die mit Widerhaken, diese Weizen.
Sehr oft im Ohr, wenn der Hund sich vermehrt den Kopf schüttelt,
schief hält,
und er selber nichts sieht, nachgucken lassen, dass der Tierarzt mit dem Otoskop, das ist das Instrument, was beleuchtet dann Einblicke bis zum Trommelfell bietet, nachgucken lassen ist ganz wichtig. Wenn was durchbricht, wenn was sich reinwächst, kann es dramatische Folgen haben.
Und diese Krannen, die bewegen sich auch im Körper, die mit jeder Bewegung gehen die nach vorne, und da gibt's ja die fürchterlichsten Geschichten. Also rechtzeitig, sobald der Hund in Schräglage aus dem Feld kommt, sollte man schon mal gucken. Und wenn es weiter anhält, sofort zum Tierarzt, weil diese Dinge sind wirklich
so. Man sollte sich das sowieso angewöhnen, nach dem Spazierengehen ganz absuchen, bestimmte Stellen nachgucken, besonders auch zwischen den Ballen, dass man guckt.
Da sind auch die Krannen am schlimmsten, zwischen den Ballen, wenn die da reindringen, die gehen wirklich die Beine hoch und beseitigen schwere Entzündungen und OPs.
Sind teure Operationen nötig. Also da ein bisschen gucken, man macht das nicht jeden Tag, das mache ich auch nicht jeden Tag, manchmal geht's einfach unter, aber die Beobachtung ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, ich meine, wenn der Hund da einen Fremdkörper hat, leckt er, wenn er auffällig viel leckt, nachgucken, wenn man nichts findet, sollte man das in jedem Fall beobachten.
Es gibt ja jetzt so eine Sache, die bringen sehr, sehr viele Südhunde mit, das sind die Giardien. Ich habe nie so richtig kapiert, was diese Giardien eigentlich sind. Da sind viele Untersuchungen notwendig und die kriegen ständig Durchfall. Wie zeigen die sich denn jetzt als erstes? Du hast ja da Bilder mitgebracht, das ist bunt.
Das, was hier bunt ist, das sind keine Giardien, sondern das sind Borrelien.
Das waren die Borrelien.
Für die Geschichte Borreliose. Das werden wir wahrscheinlich heute gar nicht schaffen, weil das.
Dann nehmen wir lieber die Borreliose anstatt die Giardien, machen da draußen eine nächste Sendung, denn die Borreliose ist uns näher, glaube ich.
Die Borreliose ist uns sehr nah.
Ja.
Ist ein Riesenproblem.
Ist auch für Katzenbesitzer interessant, gell?
Für Freigänger, in der Wohnung passiert relativ wenig. Also man muss hier ganz deutlich sagen, dass sich im Bereich der Parasiten in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan haben. Also früher haben wir gesagt, wenn man mit dem Hund nicht nach Spanien fährt oder südliches Frankreich oder in den wärmeren Mittelmeerraum.
Die haben ja alle die Koffer gepackt, diese ganzen Viecher, und sind ja zu uns gekommen. Gell?
Ja, also hat man hier eigentlich kein Problem so mit der Leishmaniose, die man so als Mittelmeererkrankung kennt.
Wird über die Sandmücke übertragen. Lesen Sie meinen Blog über die Sandmücke, fieses Vieh. hat den Namen nicht, weil es im Sand wohnt, sondern weil es ein Sandkleid anhat. Und das ist eine ganz widerliche Mücke.
Mittlerweile auch Mahrau, Rettbergsau, hier überall zu finden. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen gesehen, asiatische Busch- und Tigermücken haben wir
ja,
hier.
Ja, richtig. Mhm.
Gut, deren Infektionsrisiko durch doch noch etwas abgeschwächtes tropisches Klima, was wir hier haben. Also wir sind da noch nicht auf einem Level, ist wohl nicht so hoch, aber wir haben diese Geschichten da.
Ja.
Früher hat man gedacht, dass Borreliose eigentlich eine Erkrankung ist, die durch Zecken übertragen wird. Ich erkläre da gleich was dazu. Mittlerweile weiß man, dass nicht nur Zecken diese Borreliose übertragen können, sondern auch Mücken. Schnaken, die normalen Stechmücken.
Echt? Unsere normalen
Bremsen,
Schnaken?
Bremsen, jawohl.
Ach ja.
Das ist jetzt nicht auf meinem Forschungsmist gewachsen, sondern das ist erlesen. Es ist ein Wahnsinnsthema. Also Borreliose ist ein Thema, was unterschätzt wird. Borreliose ist ein Thema, was sehr viel Probleme macht, was auch viele kleine Probleme macht. Läuft in der Regel so an, wir kennen das bei Mensch, man geht in den Wald, irgendwann beißt einem eine Zecke. Sehr oft merkt man das ja nicht. Die Zecke hat Drüsen in ihrem Körper, die so eine Art Narkosemittel beinhalten, dass der Stich oder der Biss der Zecke nicht gemerkt wird. Dann nimmt die Zecke Blut und fällt dann auch wieder ab. Manchmal wird es gar nicht gemerkt. Der Mensch merkt es, wenn er einen Juckreiz hat, wenn ihm die große Zecke auffällt oder wenn nach einer gewissen Zeit plötzlich so ein roter Ring.
Ich habe jetzt gerade gelesen, das richtige Gift, was infizierend sein kann, ist erst nach 24 Stunden wird das in die Wunde gespritzt.
Das kann dauern. Also man hat, also die Zecke narkotisiert die Bissstelle, um in Ruhe
essen zu können.
Genau. So. Dann entsteht nach einer gewissen Zeit eine Reaktion, wenn die denn stattfindet, diese sogenannte Wanderröte. Das ist ein Ring, ein roter Kreishof, der sich mondartig um die Einbissstelle bildet. Das nennt man, ist dieses sogenannte Erythema migrans. Und damit ist eigentlich, so wird das medizinisch dargelegt, eine Borrelieninfektion.
Ja.
Die ist da, die hat stattgefunden. So, was passiert denn? Es kann sehr viel passieren, es muss aber auch gar nichts passieren. Ich habe jetzt im Laufe der vielen Jahre die Erfahrung gemacht, auch bei Menschen das mitbekommen, dass sich bewusst ernährende und auch gut ernährte Hunde, die irgendwann mal eine Infektion hatten, wo auch ein Titer festgestellt wurde. Das ist ein anderes Thema, wie man den feststellt.
Titer ist der Nachweis im Blut, dass es da ist.
Ganz genau. Dass Tiere, die ausgewogen und gut ernährt sind, viel, viel weniger Probleme haben als Tiere, die mit großen Mengen Getreide befüttert werden oder mit zweitklassigen Eiweißen. So, dann kommt es darauf an, wie sich der Allgemeinzustand des Tieres artikuliert. Bei älteren Tieren hat man, wenn die Ernährung nicht die beste ist und das Allgemeinbefinden nicht da ist, hat man schon oder kann schon erhebliche Probleme haben. Die Tiere haben Probleme mit Gelenken, Fieber. Die haben Probleme mit Juckreiz. Die haben Probleme mit Verdauungsunregelmäßigkeiten. Es ist ein ganz fester Pool, der dann an ein ganz großer Pool, der an Symptomen festgestellt wird, wo man aber die Ursache nicht weiß. Sollte man immer an eine Borrelieninfektion denken. Das Problem ist, dass sich diese Parasiten auch oft Behandlungsmethoden, die wir so als klassisch empfinden,
entziehen.
Das war
ist ein Ding.
Sehr clever. Borrelien können sich verkapseln, die können sogenannte Borrelienzysten bilden, die dafür sorgen, dass sie vor Feinden, ich nenne jetzt mal das Antibiotika, den Feind, geschützt sind. Sie können oder der Tierhalter oder der Therapeut kann Borrelien nur eliminieren, wenn sie wirklich frei im Blut schwimmen. Und wenn die Viecher sich verkapselt haben, kommt man da nicht dran. Da nützt die beste antibiotische Therapie nichts. Zumal antibiotisch therapiert wird in hohen Dosen, was auf die Leber geht, was auf die Verdauung geht und für eine sehr lange Zeit. Mhm. Also das ist eine richtig böse Geschichte. Mhm. Und mittlerweile...
Was kann denn bei Borreliose, also ich habe jetzt gehört, da ist auch jemand im Rollstuhl gelandet. Also
Lähmung,
das kann,
Paresen, auch kann bei also, Hunden, ja. Lahmheit, dir fällt was am Hinterlauf auf, du gehst zum Tierarzt, der findet nichts. Der sagt, da ist so orthopädisch nichts festzustellen. Immer an eine Borreliose denken, die verkapseln sich auch an Nerven, die legen dir ein Bein lahm, auch bei Menschen. In welche Richtung geht die Borreliose? Geht sie mehr auf die Haut? Geht sie mehr in den neurologischen Bereich?
Und was
Bereich?
Kann man trotzdem machen?
Boah, wenn man das jetzt wüsste, allgemein sagt, sollte man sagen, sich ausgewogen ernähren, stressfrei leben. Ja, ich glaube, das Patentrezept wird es im Moment gar nicht geben. Man beschießt eben hohe Titer mit Antibiotika. Das ist nicht die Lösung, weil diese Tiere ihren eigenen Zyklus haben. Diese Tiere, diese Parasiten, Bakterien, die werden im Körper nicht ausgerottet werden. Es ist jetzt auch eine Frage, inwieweit welcher Titer welche Probleme verursacht. Also es gibt, ich weiß das aus ganz, ganz viel Erlesenem, dass Leute, die vor 30, 40 Jahren sich infiziert haben an der Borreliose, dass die so kleine Problemchen immer mal haben. Im Alter kommt dann so dieses Gelenkproblemchen durch, kennt man so Zipperlein, Gichtsymptome und so weiter. Die haben einen sehr, sehr niedrigen Titer, das sind alte Infektionen. Leute, die jetzt in den letzten Jahren neue Infektionen entwickelt haben, die verlaufen wohl auch wieder ganz anders. Also das ist alles ein bisschen potenzierter. Es sind ganz viele Menschen, die dann die dann die Schuld im neurologischen Bereich suchen. Nerven, Probleme, Zittern, Schlaflosigkeit, ganz, ganz viele Geschichten. Dann werden Leute auf Fibromyalgie behandelt, nachher ist es dann doch eine Borreliose. Es ist ein sehr, sehr schwieriges, sehr schwer greifbares Thema, aber die Borreliose ist die Syphilis aus dem Wald, sag ich mal. Und der Herr zu werden, ist ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, was machen wir denn alles, um die Zecke zu bekämpfen? Warum vermehrt sich die Zecke so? Warum wird das in den letzten Jahren so problematisch? Seit ganz, ganz vielen Jahren geht man gegen die Zecke mit Chemikalien vor. Ich weiß nicht, ob sich das gegenseitig nicht alles so hochschaukelt und dadurch einfach auch die Symptomatik, die bei dem Betroffenen sich entwickelt, schlimmer wird.
Ja, also da habe ich auch das Gefühl, weil die ja auch, wenn sie schon so geschickt sind, sich zu verkapseln, dann sagen sie, ah, da kommt ein Antibiotikum und dann gehen sie da in ihre Raumverkapsel und schwimmen durch. Also das ist ja so, habe ich das verstanden, dass die da sagen, also
ja, die verkapseln sich auch in Organen, in Gelenken, also alles, was so dem schwimmenden Blut nur ganz beschränkt zugänglich ist. Und dann kommt noch dazu...
Könnte eigentlich da eine Blutwaschung helfen, dass man so einen Blutaustausch macht,
also
die rausschwimmt?
Das könnte eventuell möglich sein, weiß ich nicht, aber was nicht schwimmt... Wirst du nicht rausfiltern können?
Ach so, wenn es wieder im Gelenk sitzt und dann lässt es da vorbeiziehen.
So, und sagt, inwieweit vermehrt sich die ganze Geschichte dort? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und dann ist noch ein Problem, was ich eigentlich sehe, warum in den letzten Jahren sehr, sehr viele Hunde mit Borrelleninfektionen zu Problemen kommen. Was passiert denn? In der Zecke sitzen diese Parasiten, Borrelien, Anaplasmodien, Bartonellen, Babesien, die sitzen ja in unterschiedlichen Regionen in der Zecke. Was passiert denn eigentlich, was ist früher passiert? Früher hatte man kein Zeckenband, keine Zeckenprophylaxen und so weiter. Heute hat man das alles. Es gibt, glaube ich, keinen Hund, der nicht irgendwas hat, ganz wenige kämmen ihren Hund nach dem Gassi, gehen durch und gucken nach. Aber was passiert denn? Die Zecke befällt den Hund, beißt zu und merkt dann, ah, da ist was, ich soll hier verschwinden. kontrahiert die Zecke dann nicht noch eher ihre Parasiten?
Die kotzen auch in die Wunde, ja.
Eben, viel, viel häufiger. Mhm. Ja, das will man wahrscheinlich alles nicht so hören. Das ist ja auch ein Milliardenmarkt. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein Bereich, der...
Wenn man die falsch anfasst, dann kotzt die noch und dann hat man...
Wenn du sie drückst, wenn du sie kontrahierst, kotzt sie. Mhm. Und wenn sie mit Stoffen in Berührung kommt, die ihr wahrscheinlich nicht gut tun, wird das ein Reflex sein.
Alles, ja.
Vielleicht ist das ein Punkt, mit dem man mal überdenken sollte, ob man nicht zu herkömmlichen Mitteln geht. Es gibt Hundepfleger, die sagen, mach mal ein bisschen Kokosöl. Es gibt Leute, die haben damit Erfolg. Also ich habe auch kein Patentrezept, wie man Zecke verhindern kann.
Was hältst du von Knoblauch?
Knoblauch ist eine Geschichte, die jetzt meines Erachtens unter die Kräuter fällt. Knoblauch in zu großer Menge kann toxisch sein für einen Hund. Mhm. Wenn man,
was ist eine große Menge?
Das kommt auf das Gewicht vom Hund an. Also ich sage jetzt mal, es gibt da ganz interessante Rezepte, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind. Die sagen, eine Knoblauchzehe pro Woche in der zeckenaktiven Zeit ins Futter gibt keine Durchfälle. Mein Hund hat dadurch keine Zecke mehr oder kaum noch Zecken.
Sagst du.
Hat nein, das habe ich gelesen.
Ach so, das hast du gelesen.
Ich nehme überhaupt nichts. Mein Hund hat, der ist jetzt 14, der hat seit seinem ersten Lebensjahr eine nachgewiesene Borrelieninfektion, eine Borreliose. Ich habe aber nie ein Problem gehabt. Der wurde gut ernährt. Ich habe die Tiere abgemacht. Ich habe ihn von Chemie ferngehalten. Der hat noch nie ein Antibiotika gebraucht. Ob das bei jedem so ist, weiß ich nicht. Ich gucke nach. Beim Neufundländer mit dem Kamm jedes Mal durchzugehen, wäre ein Riesenproblem. Ich habe auch hier und da schon abgefallene Zecken gefunden in der Wohnung. Das bleibt nicht aus, weil der Hund war nie in der Stadt, immer im Wald, Feld, Wiese. Aber er hat nie eine fette Infektion aufgrund eines Bisses gehabt, dieser Parasiten.
Der konnte also gut mit umgehen. Ja, also meiner auch nicht. Ich habe da nie was gemerkt und wir haben viele Zecken abgesammelt. Dieses Jahr habe ich auch nichts gemacht. Also ich habe da, dieses Jahr gab es wenig Zecken, fand ich. Also es gab Jahre, da gab es ganz viele.
Und aber, es gibt Hunderassen, da ist es für den Besitzer sehr einfach, eine Zecke zu sehen. Ich sage jetzt mal Boxer mit ihrem kurzen Deckhaar. Das sieht man eigentlich sofort, wenn was ist. Wenn man Chemie vermeiden kann, sollte man das, glaube ich, tun und lieber mal gucken. Also ich bin ein Gegner davon, was meinen Hund betrifft. Ich mache da überhaupt nichts. Meiner verträgt kein Knoblauch. Der pupst mir dann wirklich die Hütte zu. ich habe wirklich einmal ein Jahr gehabt, da habe ich ein bisschen Kokosöl ihm unter das Fell massiert. Das hat bei ihm nichts gebracht. Bei Nachbarshund wirkt das Wunder.
Vielleicht war der ein Labrador.
Ich kann dir kein Patentrezept für Zeckenprophylaxe aus einer natürlichen Herkunft machen. Es gibt Leute, die haben Bernsteinketten und Ruhe ist.
Ja.
Es gibt Leute, die haben alles und der Hund hat noch mehr Zecken als vorher.
Ja.
Es ist.
Was hältst du von meiner Theorie? Also ich habe mal in der Sendung Quarks, habe ich mal gesehen, an der Blutgruppe 0 hängen jetzt kaum Zucker hinten dran. Bei AB gibt es einen ganzen Schwanz von Zucker.
Ja.
Also zum Beispiel mein Mann hat AB, also ist ganz wahnsinnig wild, sind alle Grasmilben, alles was so sticht, saugt sich da voll und sagt, ein wunderbarer Mensch zum Essen gehen. Also ich habe nichts und er hat immer die dicken Klaudern. Könntest du diese Theorie, könntest du sagen, könnte was dran sein?
Da kann was dran sein. Bei Blutgruppen 0 Patienten in der Humanmedizin weiß man, dass da allergologische Reaktion, dass da Befundungen auf Infektionen viel, viel geringer ablaufen im Verhältnis der Infektionen. Aber was da jetzt genau...
Das ist natürlich nicht bewiesen. Man müsste da Studien, aber die will natürlich keiner bezahlen, aber das wäre natürlich eine wunderbare Prophylaxe, wenn man sagt, der Hund hat Blutgruppe 0. Gibt es eigentlich bei Hunden Blutgruppen 0 und so?
Was da jetzt die Infektion betrifft, das kann ich dir nicht
sagen. Kann man bei einem Hund eine Blutgruppenbestimmung machen? Geht das?
Ja,
hat er auch?
Ja.
Also alles Rhesus, so wie wir es haben?
Wir haben da bei Hunden überhaupt viele Faktoren, die auch mit den Menschen übereinstimmen. Nur es werden verschiedene Sachen nicht gemacht. Hast du, also wir setzen, um Tumore zum Beispiel zu finden, setzen wir bei Menschen Marker ein. Das wird bei Hunden, wird das alles nicht gemacht. Da ist eine andere Vorgehensweise. Ich weiß nicht, ob die Lobby sich dahingehend jetzt weiterentwickelt, dass man sagt, man fixiert sich jetzt da auf Feinheiten, um zu gucken, oder ob das jetzt mehr in die Behandlung synthetisch erzeugter Probleme geht. Ich kann es nicht sagen.
Es könnte so, also Sie könnten so unglaublich viel Geld verdienen, wenn Sie da forschen würden und würden jetzt für Hunde die mit so einem Marker untersuchen und würden denn dann das richtige Mittel für Sie auf Sie zugeschnitten geben. Könnte doch eine Geldquelle sein.
Das könnte eine Geldquelle sein. Ich sehe es jetzt im Bereich der Pharmaindustrie, sehe ich so, dass wirklich Tiertherapeutika, das wird alles über einen Kamm gemacht. Es ist ein Riesenmarkt. Man will auch verkaufen Medikamente. Was jetzt hier in Deutschland da in Forschung investiert wird, das kann ich dir nicht beantworten. Meines Erachtens viel zu wenig.
Ja, es ist ja auch nicht interessant. Aber es wird immer mehr kommen. Wir werden also die Mittelmeerkrankheiten kriegen. Die werden hier stärker werden.
Genau.
Und das wird also eines. Ist denn Kotfressen immer eine Mangelerscheinung oder kann das auch von anderem herrühren? Oder ist es eigentlich für Hunde einfach nur schön? Ist es eine Mahlzeit mehr?
Also es gibt die These, dass der eine behauptet, der Hund frisst Kot, weil ihm irgendwas fehlt. Da kann was dran sein. Man beobachtet bei gut ernährten Tieren beobachtet man dieses Kotfressen nicht. Man beobachtet das, das habe ich mir jetzt auch erlesen, ganz besonders bei Tieren, die lange im Zwinger waren, die gelangweilt im Zwinger waren, die so schon einen gewissen Hospitalismus entwickelt haben. Wenn die dann endlich erlöst werden aus dem Zwinger, kommen dann bei Leuten unter oder waren länger im Zwinger, obwohl es keine Zwingerhunde sind, die fressen vermehrt Kot. Dominanzverhalten gegenüber jetzt oder Unterwerfung gegenüber anderen Hunden soll auch eine These sein. Kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß, da ist mir eigentlich nur bekannt, dass sich dann Tiere eher mal in Kot wälzen, aber den nicht fressen. Warum sich jetzt Hunde in totem Fisch am Seeufer wälzen, wo extrem übel stinkt?
Soll ich dir das mal sagen?
Ja.
Das ist so. Also du kennst ja diese berühmte Kosmetikfirma. Da gehen die Frauen rein und beduften sich dann. Das ist dasselbe wie Wälzen. Dann gehen sie mit diesem Duftstoff, den sie ganz toll finden, gehen sie zur Kasse und nehmen den mit nach Hause, um sich weiter drin zu wälzen. Und für diese Hunde ist ein toter Fisch so wie irgendein tolles Parfum. Denn für die Jagd kann ich mir es nicht vorstellen, wenn du ein Reh jagen willst und stinkst gotterbärmlich nach Wildschwein. Also es ist einfach für die Hunde, habe ich immer wieder beobachtet, ist einfach nur schön mit diesem Geruch gesagt, Entschuldigung, und haben ein super Parfum gekauft.
Das ist bei dem Fisch tatsächlich so.
Kann ich mir vorstellen, dass das ein super toller Geruch ist, so wie das beste Parfum, das teuerste Parfum. Und dann laufen die damit rum und schaut mal, wie ich rieche.
Und der Rüde, der in der Umgebung ist, der findet das auch
der
gut?
Der findet das ganz toll.
Dann macht das Sinn.
Oder er kotzt. Also Leni kam bestialisch stinkend aus dem Wald. Absolut bestialisch stinkend, hat die ganze Seite braun. Sie hat ein glückliches Gesicht und hat sich richtig toll gefunden. Und Gustav, unser Boston Terrier, riecht an ihr und macht ein eindeutiges Kotzgeräusch. Mein Gott, wie kann man nur so riechen? Also ist es so, dass es nicht sein Geruch war. Die beiden kamen an dem Tag nicht zusammen und Leni musste dann unter die Dusche.
Okay, also das, da ist wieder was gelernt. Also das.
Du, ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist meine These, dass die Hunde einfach diesen Geruch unglaublich toll finden und aber eigentlich ihn weder für die Jagd noch für irgendetwas brauchen, sondern sie freuen sich an diesem Duft.
Das ist Kosmetik,
so, Der Kosmetik, reine Kosmetik.
Das ist Kosmetik, so. Und
Fisch natürlich, stinkender Fisch vom Rhein, der so ein paar Tage liegt. Also das muss ja sowas von toll sein.
Ja. Wobei ich mir jetzt vorstelle, der Hund ist Olfaktoria mit einem 7- bis 8-mal so große Riechhirn. Was kommt dann bei dem Nachbarhund in der Nase an?
Fisch.
In welcher Intensität das sein muss?
Das ist so.
Das wird uns wahrscheinlich umhauen.
Das haut uns um. Also so wie mich zum Beispiel eine überparfümierte Frau umhaut. Auch wenn die den falschen Geruch an sich hat. Es gibt ja so Gerüche, dass da läufst du hinterher und sagst, boah, wie gut. Und bei manchen läufst du ja, da könntest du ja dich wegdrehen und sagen, das riecht ja gar nicht.
Ja, und
das
wenn dann noch zu viel ist, ja. Ja, obwohl es eigentlich ein angenehmer Duft ist, ja. Dann kann es auch schon wieder.
Genau, und so denke ich mal, das okay. Ist einfach dieses Flip unter die Flügel, das finden die Hunde toll.
Finden sie toll.
Ja.
Gut, das hast du ja auch in anderen Tierbereichen, dass die sich mit Kot beschmeißen.
Genau.
Hast du
oder
das ja auch so.
Einschmieren oder so. Ja.
Aber diese Kotfresserei, Langeweile im Zwinger, Hospitalismus
das,
kann
eine
Erklärung sein.
Mhm. Wir waren jetzt nur beim Wälzen, also das ist ja wieder das
gut,
andere Thema. Wir sind ja jetzt wieder ernst.
Man hat versucht, bei Tieren, deren Besitzer sich furchtbar darüber aufgeregt haben, dass ihre Hunde bei fast jedem Spaziergang Kot fressen, mhm. Wurde nach Mangelerscheinungen gefahndet aller möglichen Art und mhm. hat nichts feststellen
können. Kein Fehlen eines Enzyms und nichts.
Nein, es aha. ist auch, ich glaube, zu wenig verlässliches Untersuchungsergebnis nachlesbar, wo uns jetzt sagt, hier, das ist eine eindeutige Geschichte. Wenn, dann muss man da und da gucken. Ist mir nicht bekannt. Mhm. Ich habe jetzt auch, nachdem die Frage mit in unserem Skript war, noch mal geguckt, ob ich was finde.
Ja.
Ich habe also jetzt auch in der moderneren Literatur keine, also wie gesagt, Thesen, mhm. aber wissenschaftliche Belegung fehl am Platz.
Mhm.
Und diese Grasfressgeschichte, die ist eindeutiger zu beantworten.
Ja.
Da machen die Hunde ja auch nur von ganz bestimmten Halmen Gebrauch. Die fressen da nicht blind irgendwelches Giftzeug.
Nur harte, wo sie was einwickeln können.
Ganz genau, die mhm. eine gewisse Physiologie auch im Magen dann wieder finden. Der Besitzer ärgert sich, weil nicht alle preschen das raus. Mhm. Manche kacken das dann wieder raus und
genau,
dann hängen die Halme da.
Dann musst du mit dem Tempotaschentuch den Rest entfernen.
Aber beim Kotfressen, kann ich nicht beantworten, ob da jetzt irgendein Mangel vorliegt. Ich mhm. glaube es auch nicht. Also,
mhm. Also
ich kenne wirklich mhm. Tiere, die einen Mangel haben, die mhm. eigentlich jeden Tag guten Kot fressen müssten,
mhm.
tun es aber nicht.
So interessant dieses sogenannte Thema ist, wir müssen uns jetzt verabschieden. Du wirst mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wir haben immer noch einen ganzen Tacken, den wir noch nicht bearbeitet haben. Es ist absolut spannend. Liebe Hörer, wir verabschieden uns herzlich von Ihnen, wünschen Ihnen ganz schöne Feiertage. Liebe Martina, danke für deine Geduld, dass du zugehört hast. Tschüss, lieber Herr Schneider, grüßen Sie Ihre Katzen. Und jetzt übergebe ich an Peter. Du kannst jetzt auch noch ein paar Feiertagswünsche loswerden.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Noch mehr als beim letzten Mal.
Ach,
also je mehr man hier reinkommt, man verliert natürlich auch
die
Nervosität,
Scheu, ja.
die Scheu. Man kommt dann schon gern hierher.
Wunderbar.
Auch unser Moderator macht das super, hat einen Applaus verdient, zumindest von mir. Und ich wünsche allen schöne Weihnachten,
mhm.
ganz besonders den Hunden, denen es nicht so gut geht.
Ja,
hoffentlich
mhm.
geht alles gut im neuen Jahr. Ganz besondere Grüße auch an meinen besten Freund Noah und an den Markus Schäfer. Das möchte ich gern loswerden. Ist ganz tolle Menschen. Und ja, alle, die mich leiden können. Und ja, einfach schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.
Vielen Dank, liebe.
Ja, bleibt mir noch was übrig, ja?
Ja, lieber Hajo.
Das ist aber lieb von euch, ja. Ich sage auch. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Rest-Adventszeit, ein schönes, ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund und denken Sie dran, ich konnte mit 3 Monaten schon meinen eigenen Kinderwagen schieben.